DSGVO-Idylle. Ja, ich würde es nicht sagen, ich bin im Gegenteil, ich bin der Meinung, ja, wir sehen jetzt, es ist die richtige Richtung, aber
Ja.
es gibt Dinge, die korrigiert werden müssen. Ja.
Ja.
Und ich hoffe, dass das auch, oder ich gehe davon aus, dass das auch entsprechend angenommen wird. Ja. In der Informatik sagt man immer, ein Softwareprodukt ist erst gut ab Version 3 oder sowas. Ja. Also da gibt es Dinge, die angepasst werden müssen und die man auch machen müssen.
Heute spreche ich mit Professor Dr. Dieter Kranzlmüller. Herr Kranzlmüller ist Professor für Informatik an der LMU in München und außerdem ist er Leiter des Leibniz-Rechenzentrums, das die LMU und die TU München gemeinsam betreiben. Zwei Exzellenzuniversitäten, insgesamt 120.000 Studierende, die durch dieses Rechenzentrum bedient werden. Mit all den Herausforderungen, die das mit sich bringt, von Sicherheit bis zur DSGVO und von Quanten bis zu Krypto, haben wir besprochen, was man so als Uni derzeit halt so zu besprechen hat, wenn man sich für IT interessiert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch. Dieter, vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wir haben zwei Sachen gemeinsam. Wir sind Österreicher und wir sind Hochschullehrer. Wir haben insoweit etwas nicht gemeinsam, nämlich du machst was Vernünftiges in deinem Beruf und nicht immer nur Probleme, so wie ich. Du bist als Leiter des Leibniz-Rechenzentrums in München zuständig für das Rechenzentrum von zwei der führenden Universitäten in Deutschland, nämlich der Uni München und der TU München. Was tut man als Leiter des Leibniz-Rechenzentrums so, wenn man darüber nachdenkt, wie sich dieses Rechenzentrum in 10 Jahren darstellen soll?
Ja gut, das beginnt damit, dass man sich überlegt, was ist denn unsere Aufgabe, was müssen wir überhaupt tun? Ne? Und wir sind in dem Sinn IT-Provider für die beiden genannten Universitäten und darüber hinaus für Bayern, für Deutschland, für Europa in gewissen Aufgabenfeldern. Und die Aufgabe der Weiterentwicklung, also die Entwicklung einer Strategie bedeutet, wo geht es denn hin mit diesen Technologien? Was braucht der Wissenschaft in Zukunft, um seinen Job erfüllen zu können und wie unterstützt denn die IT in diesen Angelegenheiten? Also völlig einfache Sachen wie sieht es mit den Laptops, mit den Arbeitsgeräten raus, bis wie muss der nächste Supercomputer gestaltet sein, damit wir möglichst die Simulationen durchführen können, die wir in 5, 10 Jahren machen wollen.
Ja, was braucht der Wissenschaftler, damit er seinen Job erfüllen kann?
Das ist tatsächlich ganz vielfältig und das ist, glaube ich, eine der Eigenschaften, die wir haben. Wir stellen wirklich unterschiedlichste Dienste zur Verfügung. Ja. Wir betreiben das Münchner Wissenschaftsnetz. Ja. Die beiden Universitäten und die Hochschulen in München haben insgesamt 650 Gebäude und wir versorgen die alle mit Internet. Ja. Das alleine sind 6000 Kilometer Kabel. Da gibt es eine Leitung rauf auf die Zugspitze, dort ist die Umweltforschungsstation. Dort sitzen Wissenschaftler und die brauchen das einfach. Ja. Und es geht aber auch dahin, dass ein Kollege sich mit Pollen beschäftigt, der möchte einen Sensor irgendwo im Nirgendwo aufstellen und die Pollenkonzentration dort messen. Dann schauen wir, wie wir ihn mit IoT unterstützen können. Und dann gibt es den Kollegen, der was weiß ich, die Auswirkungen des Klimawandels auf Bayern simulieren möchte. Und dann überlegen wir, wie wir ihn mit der Rechenleistung des Supercomputers unterstützen können. Und in dieser Bandbreite ist alles drinnen im
Ja.
Prinzip.
Und Studierende sind auch Kunden?
Ja, wir haben auch die 120.000 Studierenden bei uns. Also jeder Studierende, wenn er beginnt, kriegt er gleich einmal praktisch einen LAZ-Account. Das ist auch versteckt. Also auch wenn er einen TU-Account hat, hat er einen LAZ-Account sozusagen. Und ja, ob das jetzt Moodle ist als E-Learning-Plattform oder ob das die Mailbox ist bei Exchange, das wir selbst betreiben on-premise, das sind auch die Dinge, die der Student dann direkt davon profitiert.
Ja, und wenn man jetzt 120, fangen wir mal vielleicht mit den Studierenden an, wenn man 120.000 Studierende hat, dann ist das eigentlich für jemand, der ein Rechenzentrum betreibt, schon mal sicherheitstechnisch ein ziemlicher Albtraum, nicht, wenn man 120.000 potenzielle Internal Attackers hat, nicht? Und es ist auch deswegen ein Albtraum, weil von den 120.000 Studierenden halt irgendwie GeisteswissenschaftlerInnen wahrscheinlich im Wesentlichen
halt einen Rechner brauchen, mit dem sie schreiben und lesen können, während wenn man jetzt, keine Ahnung, Quantenphysik studiert oder Mathematik oder Meteorologie, man auch schon als Student erhebliche Rechenkapazitäten braucht. Ne? Was macht man? Lernt man das alles selber und entscheidet dann einfach so, wie man glaubt, oder holt man sich Expertinnen? Und wie sehr ist das etwas, was eigentlich jede Uni von allein erfinden muss, und wie sehr ist es eher was, was man strategisch machen müsste, und wenn, auf welchem Level?
Also das ist alle Facetten, die du gerade genannt hast. Ich glaube, das Wichtigste, und ich glaube, das ist sowieso etwas, was in der Informatik grundlegend ist, man muss zuhören können, man muss mit den Leuten sprechen, man muss versuchen, zu analysieren, was sind denn die Anforderungen, die der jeweilige, angefangen vom Studenten bis zum Nobelpreisträger entsprechend hat, um seine Arbeit machen zu können, und dann überlegen, wie man das am besten und kosteneffizient lösen kann. Die Herausforderung ist, genau wie du sagst, wir sind nicht ein normales Rechenzentrum, das sich nach außen hin völlig abschotten kann, sondern bei uns sitzt halt der Wissenschaftler vielleicht auch in Australien und nutzt den Höchstleistungsrechner, und damit müssen wir einen Zugang haben. Genauso kann aber natürlich auch ein Angreifer unter Anführungszeichen in einem Studentenheim sitzen und einfach mal ausprobieren, wie diese Skripten funktionieren. Und das sind aber ja Gegebenheiten. Wir müssen uns überlegen, wie wir uns darauf vorbereiten, was wir tun können, um derartige Risiken einfach ja in den Griff zu kommen und wenn was passiert, darauf reagieren zu können.
Und das Vorbereiten, also die Frage hat einen Anlass. Der Anlass, vielleicht sage ich so, der Anlass ist, dass ich auf eine Webseite gestoßen bin vor ein paar Tagen, die so Sicherheitsvorfälle an deutschen Universitäten dokumentiert. Und wenn man die liest, dann sieht man eigentlich, dass jeden zweiten, dritten Tag irgendwo irgendwas passiert, von einer Ransomware-Attack bis zu sehr unangenehmen Dingen, wie auf die ich gar nicht näher im Detail eingehen möchte. Und man liest ja auch immer wieder, wenn man dann irgendwelche Security Reports liest, dass also Universitäten aus in mehrfacher Hinsicht interessante Ziele sind für auch durchaus ehrgeizigere Angriffe. Erstens, weil die Informationen, die dort vorgehalten werden, durchaus hochqualitativ sind. Zweitens, weil die Leute, die da rumrennen, eben weniger stark kontrolliert sind und auch weniger stark kontrolliert sein können als in einer ökonomischen Infrastruktur typischen Zuschnitts. Und drittens auch deswegen, weil natürlich Unis irgendwie anarchischer sind. Ne? Da gehört es irgendwie dazu, dass man irgendwas ausprobiert oder einfach mal macht und nicht irgendwo nachfragt. Ja? Und das erzeugt insgesamt schon, glaube ich, eine Stimmung oder ein Klima, wo ich mir, wäre ich in deiner Rolle, irgendwie Sorgen machen würde. Und nicht nur jetzt in deiner Rolle, sondern auch in der Rolle jedes anderen Rechenzentrumsdienstleisters in jeder anderen Universität Europas. Und mein Eindruck ist jetzt, ich bin nicht so sicher, also bin ich da jetzt wieder der paranoide Jurist sozusagen, der eigentlich keine Ahnung hat und irgendwelche Gespenster an die Wand malt, oder gibt es da Risiken, um die man sich kümmern könnte und die vielleicht über das eigene Rechenzentrum hinausgehen?
Also der Punkt, den man hier jetzt natürlich nennen muss, ich bin ja nicht nur Rechenzentrumsleiter, sondern auch Wissenschaftler.
Ja.
Und diese Fragestellung, die du gerade aufgeworfen hast, ist auch etwas, was wir tatsächlich in meinem Lehrstuhl an der LMU München untersuchen. Ja, uns interessiert der sichere Betrieb von IT-Diensten. Und wir überlegen uns Maßnahmen und Rahmenwerke, wie man denn jetzt hier etwas tun könnte. Ja. Ich bin jetzt auch jemand, der sagt, ich gestehe, auch wir hatten schon Sicherheitsvorfälle und auch unser Supercomputer wurde schon gehackt. Manchmal wird das so als Makel gesehen. Ich sehe das gar nicht. Das sind Erfahrungen, die wir jetzt gelernt haben. Und ich kann garantieren, wir sind wieder besser geworden. Ich kann aber auch, und das ist auch gerade, was ich vor kurzem in einem Artikel einmal gesagt habe, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Ja? Sondern wir müssen uns von der Einstellung schon damit einfach auseinandersetzen, dass wir gefährdet sind, und was tun wir jetzt. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wo ich sage, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ja? Und ich sage, ja gut, wenn jetzt das die Gegebenheit ist, dann müssen wir uns überlegen, was wir damit tun. Und deswegen haben wir auch wieder als Ergebnis einer Forschungsarbeit, die wir dann im Betrieb umgesetzt haben, ein Risikomanagement-System praktisch etabliert. Also wir haben uns überlegt, was könnte denn passieren und wie würden wir darauf reagieren. Ja? Und das sind dann so Dinge wie, ja, Corona als ein Beispiel. Ja. Als Corona passiert ist, war es so, dass ich gesagt habe, Moment, das ist jetzt ein Risiko, haben wir das uns jemals überlegt? Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, ja klar, wir haben da einen Pandemieplan. Mhm. Und dann haben wir den aus der Schublade gezogen. Natürlich ist der nicht perfekt, aber es ist halt dann wieder Wissenschaft. Ja? Mhm. Sondern wir haben dann in der Echtsituation, die wir erstmals hatten, geschaut, wie unsere theoretischen Überlegungen jetzt sich auswirken, was wir tun müssen. Haben auch gleichzeitig dokumentiert, was wir getan haben und haben damit dieses Risiko Pandemie für das nächste Mal besser vorbereitet und waren aber dieses Mal auch nicht unvorbereitet. Und jetzt hat das Leibniz-Rechenzentrum ja fast 300 Mitarbeiter. Als der Lockdown kam, haben wir innerhalb von 24 Stunden alle 300 ins Homeoffice geschickt und der Betrieb ist nahtlos weitergelaufen. Ja. Das bedeutet, was ich sehe, dass diejenigen, die noch keinen Laptop hatten, innerhalb von den paar Stunden mit einem Laptop versorgt werden mussten. Dass diejenigen, die ja fürs Arbeiten im Homeoffice noch eine Tastatur oder einen Bildschirm braucht haben, dass wir für die Lösungen finden, wie die schnell zu dem Arbeitsgerät kommen. Und wie gesagt, ich habe von keinem unserer Kunden gehört, Moment, wo wart ihr denn an dem Tag, als alle in den Lockdown gegangen sind, sondern der Betrieb muss weiterlaufen. Mhm. Und das ist aber vielleicht etwas, wo ich sage, da profitieren wir davon, dass ich auf der einen Seite eben, wie du sagst, Hochschullehrer bin und einen Forschungsauftrag habe und auf der anderen Seite eben ein Institut leite, das Betriebsaufgaben hat, wo man auch in echt Situationen jetzt erfahren kann.
Ja. Ja, das ist ja eine sehr in Deutschland verbreitete Doppelqualifikation, dass die Leute, die die Rechenzentren an Unis leiten, häufig auch eine Professur haben, häufig auch InformatikerInnen sind und damit irgendwie die praktische und die theoretische wissenschaftliche Komponente mit hereinbringen. Nicht überall ist das so, nicht? Es gibt auch andere Konzepte, wo halt einfach Manager dann die Rechenzentren leiten. Nicht überall ist es auch so, dass jedes Rechenzentrum oder jede Hochschule, wenn sowas wie Corona ausbricht, einen entsprechenden Krisenplan hat oder halt nicht hat und dann eine entsprechende Maßnahme setzt oder nicht setzt, weil man in den deutschsprachigen Staaten seit längerem sehr stark auf Autonomie pocht. Mir ist es in Corona auch sehr aufgefallen. Ich war da ja auch ein bisschen am Rande, zumindest an der Uni Wien, damit beschäftigt, wie man darauf reagiert. Und mir ist zum Beispiel sehr schnell aufgefallen, dass so eine Frage wie welche Videokonferenzsysteme werden eingesetzt, welche Veranstaltungen werden unter Verwendung welcher Videokonferenzsysteme zulässigerweise dann gestreamt oder nicht. Stichwort Big Blue Button versus Zoom versus you name it, ja, wo dann ausgerechnet die DSGVO plötzlich wieder sehr prominent war in den ersten Tagen als angeblich irgendwas Verhinderndes oder irgendwas Förderndes Instrument, dass da jede Uni eine eigene Antwort gefunden hat oder eben nicht gefunden hat. Und an der einen Uni wurde so und an der anderen Uni so und an der dritten Uni wurde gar nichts gemacht. Und das war so, weil halt Autonomie sehr hoch gehängt wurde und halt dann jede Uni ihre eigenen Erfahrungen gemacht hat. Das hat aber auch ein paar Nachteile mit sich gebracht, zum Beispiel, dass man mit kommerziellen Anbietern, wenn man jetzt eine noch so große Uni ist, und ich vermute auch ihr, wenn ihr ein noch so großes Rechenzentrum seid, natürlich schlechter verhandeln kann, als wenn man die österreichischen oder gar die deutschen oder zumindest die bayerischen Rechenzentren repräsentieren würde. Würdest du sagen, dass sich da irgendwie ein Room for Improvement aus Corona ergeben hat oder ist es eh gut gelaufen insgesamt?
Ja, also Room for Improvement gibt es immer. Das ist auch eine meiner Devisen. Ich sage, wenn etwas ist, dann lernen wir daraus und versuchen besser zu werden. Also das ist, wird bei uns auch genauso gelebt. Also das kann nicht sein. Und ich sehe zum Beispiel auch positive Tendenzen. Also vielleicht jetzt wieder Bayern geht hier richtige Schritte. Also von unserem Ministerium gab es immer auch mal die Idee, kann man nicht in Bayern jetzt über die Hochschulen hinweg so Themen wie IT-Sicherheit gemeinsam beackern. Ja? Und da macht man Dinge. Wir haben in Bayern sowas wie einen Digitalverbund, bei dem die Universitäten dabei sind, wo man sich zu diesem Thema austauscht.
Und deine Einrichtung ist ja eigentlich schon genau. Das Beispiel. Nicht?
Und da sind wir dabei entsprechend, ja. Wo gewisse Dienste machen wir für ganz Bayern. Ja? Also zum Beispiel oft das Thema, das du gerade auch gesagt hast, Google Drive oder die Cloud Storage. Ja? Wir betreiben bei uns on-premise eine Cloud, bei der jeder bayerische Wissenschaftler was speichern kann. Ja? Das heißt, er kriegt bei uns genauso ein Gratis-Kontingent und die Daten sind in Bayern, verlassen Bayern in dem Sinn nicht. Ja. Heißt natürlich auch wieder, gut, wie mache ich das? Ja, das Konzept in dem Fall ist, dass wirklich sozusagen das Ministerium einen gewissen Grundstock finanziert. Ja, das ist einfach auch wieder etwas, wo man verstanden hat, man muss das anschieben. Dass aber das, was oben drauf ist, also ist dann nutzerabhängig, die Universitäten dann selbst übernehmen. Ja. Und jetzt muss eine Universität hier nicht mitmachen, aber es ist ein Angebot, das man nutzen kann oder nicht. Und wir sehen halt, dass das gut genutzt wird. Und das sind so Tendenzen, wo ich sage, das geht in die richtige Richtung.
Ja.
Und ja, da kann man vielleicht auch wirklich Dinge machen. Ja.
Ja, wobei, wenn man dann also eine sozusagen in der Skalierung eine Ebene drüber ist, also nicht mehr die einzelne Uni oder das einzelne Rechenzentrum, sondern Bayern nimmt, dann entsteht dort natürlich auf der nächsten Ebene dasselbe Problem wieder, nämlich wie man als Bayern sich positioniert gegenüber einem kommerziellen Cloud-Service-Anbieter, gegenüber einem kommerziellen Videokonferenz-Anbieter, gegenüber einem kommerziellen KI-Anbieter, um jetzt endlich das große Wort auch auszusprechen, das natürlich als weißer Elefant längst im Raum ist. Und dann kommt man ganz schnell immer zu der Frage, was macht man eigentlich selbst on-premise, ja, was versucht man über irgendwelche Open-Source-Lösungen mit irgendeiner Art von Community zu sichern? Was kauft man ein und nimmt damit vielleicht in Kauf, dass man, apropos, wir kommen wieder zurück zu den Security-Fragen, dass man halt dann irgendwie Hardware einsetzt, die man nicht bis ins Letzte angesehen hat oder Software, wo man den Code nicht kennt und nicht weiß, was das jetzt eigentlich gerade tut, dieses Ding, außer so zu tun, als würde es was tun. Und so weiter. Ja. Und meine Beobachtung nach doch jetzt einigen Jahren in dieser, aus einer juristischen Perspektive an dieser Stelle ist, dass das sehr abhängig davon ist, wie man das individuell, also welchen Hintergrund man gerade selber hat und wie man das individuelle Risiko dieser einzelnen Alternativen, denn alle kommen mit Risiken, wie man die bewertet. Ja. Und es ist sehr schwierig, erst recht auf dieser höheren Skala, ein abseits vom individuellen Risikoverhalten des Entscheiders operativ wirksam werdendes Konzept zu identifizieren, also zu entwickeln und dann zu identifizieren. Siehst du dieses Konzept?
Naja, aber es ist so, wie du sagst, du hast die Diversität der verschiedenen Möglichkeiten und du hast auf der anderen Seite einfach auch die Notwendigkeit, dass du irgendwann pragmatisch entscheidest. Also das, was du gerade erklärt hast mit den Möglichkeiten, genau das machen wir. Wir analysieren das, wir schauen uns das an und wir entscheiden uns dann. Und deswegen ist es so, dass wir halt, wie gesagt, Exchange on-premise betreiben. Ja. Auch hier besteht die Gefahr, dass natürlich irgendwann vielleicht die große Firma aus Redmond entscheidet und sagt, naja, wir machen nicht mehr, geben das nicht mehr raus on-premise. Ja. Da müssen wir uns Alternativen überlegen und auch da gibt es, wie gesagt, gewisse Dinge, die wir beobachten, wo wir uns den Markt anschauen, wo wir uns Open-Source-Lösungen anschauen. Oder es gibt eben die andere Geschichte, wo wir wirklich sagen, ja, da gibt es eine Open-Source-Lösung, die passt und dann nehmen wir das. Und ich glaube, wir haben einen relativ guten Mix. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel betriebssystemmäßig, ja, sind wir, ich sage mal, 95% Linux-Systeme, die bei uns die Server hosten und das Ganze betreiben. Und auch der Höchstleistungsrechner ist ein System, das genauso gleich mitarbeitet, wo aber auch wieder, und das ist vielleicht wieder der Vorteil, wenn du groß bist, es gibt auch Entwicklungen, die von uns kommen und jetzt weitergenommen werden oder woanders aufgesetzt werden. Aber da sind wir auch tatsächlich länderübergreifend, zumindest in Deutschland und bei gewissen Aspekten würde ich sogar sagen, über die Grenzen Deutschlands hinweg, mit anderen Ländern, jetzt Finnland genannt oder sowas, oder Frankreich, wo man sagt, da gibt es Aspekte, die wir auch dort austauschen. Ja. Aber diese Vernetzung brauchen wir in unserer heutigen digitalen Welt, um eben wirklich so Dinge zu machen. Und ich bin nicht glücklich über gewisse Entwicklungen, ja. Aber das ist etwas, wo man sagen muss, ich muss halt darauf reagieren. Ja.
Welche gewissen Entwicklungen?
Naja, nehmen wir mal als eins Beispiel, du hast gerade KI gesagt. Ne? Also KI hat gewisse Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile. Die Nachteile, die wir jetzt aktuell sehen, ist, dass der Chipmarkt sich in den letzten 12 Monaten, also ChatGPT ist letztes Jahr November, Dezember praktisch so akut geworden, Und mittlerweile haben sich alle Chip-Produzenten darauf umgestellt, dass sie vorwiegend Richtung KI-Fähigkeiten gehen. Mhm. Das bedeutet aber für uns, dass zum Beispiel so Dinge wie 64-Bit-Genauigkeit bei den Simulationen darunter leidet. Ja, da sehen wir jetzt auf absehbare Zeit in nächster Zukunft nicht die Leistungssteigerungen, die man für den Bereich Simulation in der Physik oder in der Chemie oder sowas entsprechend brauchen werden. Ja. Und auch das ist wieder etwas, ja, das können wir in dem Sinn nicht beeinflussen, sondern da müssen wir uns überlegen, wie reagieren wir jetzt auf diese geänderten Rahmenbedingungen. Mhm. Ja.
Und welche Rolle spielt bei diesen Rahmenbedingungen das Recht oder das, was man für das Recht hält?
Naja, das ist ein Aspekt, der drinnen steckt. Ja, also genauso wie du sagst, Datenschutzgrundverordnung oder sowas, das sind so Dinge, die in Betrieb berücksichtigt werden müssen. Ja.
Und also wenn es um den On-Premise-Einsatz von kommerziellen amerikanischen Systemen geht, dann ist das Argument DSGVO relativ naheliegend und recht schnell da.
Ne? Richtig, aber, genau.
Wie man es dann bewertet, ist eine zweite Frage. Und das ist sehr stark davon abhängig, wen man fragt und auch wie wichtig man das dann eben nimmt, ne? dieses Compliance-Thema, ne? insgesamt.
Ja, und, ja, wir haben uns auch überlegt, wie gehen wir damit um, mit dieser Frage allgemein. Ja? Ich meine, es fängt schon damit an, was machst du, wenn du einen Datenschutzvorfall hast? Ja? Ja. Und wir haben bei uns ein System entwickelt, wo praktisch, es gibt einen roten Knopf für das. Ja. Der ist bei uns Webseite, kann ich auch zeigen. Da ist ein roter Knopf, Datenschutzvorfall, und dann wird bis zur Meldung an den Bayerischen Datenschutzbeauftragten alles im Prozess durchexerziert. Ja.
Ja.
Und das ist aber jetzt nur ein Aspekt von vielen. Ja. Wir haben auch wirklich so Dinge, wo man sagt, und es gab Datenschutzvorfälle. Ja.
An jeder Uni gibt es Datenschutzvorfälle.
Das ist so, ja. Das ist einfach. Eine Sache, die wir auch wieder machen, sicherer Betrieb, war, dass wir solche Szenarien testen. Ja? Also was wir zum Beispiel machen, ist unser berühmte Beispiel USB-Stick. Ja? Wir haben einen USB-Stick am Parkplatz fallen gelassen. Ja?
Ja.
Und dann haben wir geschaut, wie lange dauert es, bis das der, und in dieser Kette bin ich als Leiter halt auch irgendwo drinnen. Ne?
Ja.
Und nach 4 Stunden war diese Meldung bei mir, dass ein USB-Stick gefunden wurde. Das hat aber auch niemand reingesteckt, weil die Leute die Ausbildung haben. Das hat auch jeder gewusst, das ist ein Datenschutzvorfall. Also der den gefunden hat, oder die Person, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, hat das ausgelöst. Ja. Ja. Und das sind aber Dinge, wo ich gesagt habe, dass wir so weit gekommen sind, erfordert halt auch von uns eine gewisse Vorbereitung. Ja.
Ja.
Und da habe ich wieder... Man sieht wieder, wie die Wissenschaft uns entsprechend weiterbringt. Ich bin einmal zu einer Tagung über den Münchner Kreis, zu einer Tagung nach China gefahren und dort vorzog, ich wurde eingeladen und gesagt, sprich einmal über DSGVO als Rechenzentrumsbetreiber. Ja. Und bei uns ist ja immer gejammert worden, ja, Gottes Willen, es verhindert und so weiter und so fort. Und ich bin dann dorthin gefahren und habe das einfach berichtet aus unserer Sicht. Und dann saßen da 3000 Chinesen in dem Raum, ein riesiges Konferenzzentrum. Ja.
Ja.
Und die haben mitgeschrieben, was ich gesagt habe. Ja. Ich hatte Folien und jeder hat da notiert und das gesehen, alle aufmerksam. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe dann beim Bankett oben gefragt, wie ist das, warum interessiert euch das? Und die Antwort war sehr, sehr einleuchtend. Die haben gesagt, Europa hat etwas eingeführt am Markt und wenn das unser Markt weiter sein soll, müssen wir uns darauf einstellen.
Ja.
Und diese einfach tatsachenbasierte Vorgehensweise, ja, es ist so, also stellen wir uns darauf ein, haben wir bei uns jetzt auch umgesetzt. Und zu dem Thema haben wir gesagt, wie lösen wir das als Rechenzentrum? Wir haben eine AG-Datenschutz, nennen Sie das. Ja? Und diese AG-Datenschutz trifft sich alle 6 Wochen. Ja? Da ist jetzt drinnen der Hausjurist, da ist der Justiziar unserer Muttergesellschaft drinnen, da ist der Datenschützer drin, da ist der Sicherheitsbeauftragte drin, der stellvertretende Leiter und ich. Ja.
Ja.
Und wir haben uns selbst als Vorgabe, als Arbeitsvorgabe sozusagen auferlegt, dass wir gesagt haben, wir möchten Dinge hier lösen. Ja. Das heißt, es kommt ein Fall auf den Tisch, wir schauen uns das an, die Experten bringen die Meinung ein, wir schauen uns die Optionen an und dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Also pragmatisch, lösungsorientiert an die Sache heranzugehen. Und ich glaube, dass uns das sehr oft geholfen hat. Ja? Jetzt liegt es vielleicht auch an den Personen. Also wir haben 2 Juristen, die hier beteiligt sind, die sehr konstruktiv mitarbeiten, aber ich glaube in Summe einfach auch sich selbst einfach darauf einzustellen, das ist etwas, damit müssen wir umgehen lernen, hilft. Ja. Und dann hast du, wie du gesagt hast, zuerst gewisse Risiken, musst du überlegen, gehe ich das Risiko ein oder gehe ich es nicht ein. Ja. Und ja, das ist es.
In diesem Dilemma, gehe ich das Risiko ein oder gehe ich es nicht ein, ist ja aber ganz Europa, wenn man so über ein paar Technologien redet, über die man halt so jetzt redet, nicht? Also KI wäre eins, ne? Man könnte aber auch über Quanten reden. Man kann aber auch noch weiter unten anfangen oder früher anfangen und bei Cloud und so weiter darüber reden, nicht? Und wir haben in Europa eigentlich immer das Thema, dass ganz viele dieser Technologien nicht in Europa entwickelt oder schon entwickelt, aber dann nicht industriell fertig entwickelt werden und dann halt amerikanische, chinesische, taiwanesische, koreanische und so weiter Hardware und Software in Europa auftaucht. Und man sich dann fragen muss, wie man das Risiko bewältigt, ja, und was man davon jetzt eben regulatorisch versucht zu bewältigen, indem man eben dann, weiß nicht, einen AI-Act schafft, ja, oder einen Chips-Act schafft, mit dem man dann umgekehrt wieder versucht, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chipindustrie irgendwie zu fördern. Und mein Eindruck, und da würde mich sehr interessieren, wie du das siehst, mein Eindruck ist, dass zwischen dieser etwas sehr schönen DSGVO-Idylle, die du jetzt geschildert hast, wenn ich das so sagen darf, und den Mühen, die aber notwendig sind, um das zu ermöglichen, ein paar Jahre liegen regelmäßig, in denen Europa nicht gewinnt, sondern verliert. Nehme ich zumindest mal an Geschwindigkeit verliert. Ja. Und vielleicht gewinnt damit was, nämlich mehr Grundrechtsschutz oder mehr Sensibilität oder mehr Demokratie. Aber zunächst einmal rein kompetitiv auf die Industrie gesehen, verliert Europa. Und meine Frage wäre nun, ob du, also wie du das beobachtest, jetzt als jemand, der eben Strategien entwickeln muss für ein Land oder für zwei große kompetitive Universitäten, mit Zukunftstechnologien wie zum Beispiel AI oder auch Quanten. Ja, wie ist es da auch so wie in der DSGVO-Idylle, dass dann halt irgendwie der Jurist dazukommt und irgendwie ab und zu auch noch eine Meinung hat und dann sucht man gemeinsam eine Lösung? Oder ist es eher so, dass das ein weiteres Störgeräusch in einem ohnehin schon relativ unruhigen Umfeld ist?
Also ich glaube, grundsätzlich haben wir hier die Situation, dass Europa immer sehr vorsichtig ist und vielleicht zu wenig mutig ist und dadurch zu langsam ist. Ja? Mhm. Ich meine, die jetzt sage ich es frei heraus, die überbordende Bürokratie ist auch etwas, das mich besorgt. Ja? Wenn du ständig mehr Verwaltungsvorschriften hast und das entsprechend ausfüllen musst, dann kostet uns was. Auch die DSGVO-Idylle, ja, ich würde nicht sagen, ich bin im Gegenteil, ich bin der Meinung, ja, wir sehen jetzt, es ist die richtige Richtung, aber es gibt Dinge, die korrigiert werden müssen. Ja. Und ich hoffe, dass das auch, oder ich gehe davon aus, dass das auch entsprechend angenommen wird. Ja. Mhm. In der Informatik sagt man immer, ein Softwareprodukt ist erst gut ab Version 3 oder sowas. Ja. Mhm. Also da gibt es Dinge, die angepasst werden müssen, die wir auch machen müssen. Ja, wenn man es besser machen möchte, mehr Mut und ein bisschen weniger Bürokratie und mehr Geschwindigkeit würden helfen. Ja. Jetzt, wenn man die Themen konkret betrachtet, ja, also eine Cloud ist kein Hexenwerk. Ja. Ich kann eine Cloud betreiben, das machen wir auch in dem Sinn, das ist natürlich eine Mini-Cloud im Vergleich zu den Hyperscalern. Da fehlt es aber einfach vielleicht an dem politischen Willen, jetzt das nötige Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Wie beim Chips Act. Ja. Einen Chip zu entwickeln, geht halt nicht mit 500 Millionen Euro. Und wenn man das möchte, dann muss man das entsprechend mit den nötigen Mitteln unterstützen. Ja. Ich bin aber jetzt auch kein Mensch, der sagt, digitale Souveränität heißt, wir müssen jetzt alles selbst machen, weil wir mit den anderen nicht mehr reden, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Sondern für mich ist es immer so, dass ich sage, wir müssen uns so attraktiv für die anderen machen, dass die uns das geben, weil sie halt das haben wollen, was wir haben. Ja. Und da sind wir jetzt bei diesen Investitionen in Forschung und Innovation. Ja. Und ja, die Münchner Universitäten sind beide sehr gut, da mutige Entscheidungen zu treffen, aber da würde ich mir mehr Mut wünschen. Ja. Und wenn man jetzt das Thema KI und Quantum anspricht, ich glaube, beim KI müssen wir uns klarstellen, es geht jetzt darum, wie man diese Technologie bestmöglich einsetzen. Ja. Das ist so wie, was weiß ich, Apple hat jetzt das iPhone rausgebracht und jetzt versuchen alle das zu nutzen. Ja. Aber es wird trotzdem nur ein Apple geben und das ist halt jetzt irgendwo. Ja. Vielleicht ist es bei der KI noch ein bisschen differenzierter, aber das ist so meine Ansicht. Wir müssen was tun, wir müssen aktiv werden und das erfordert gewisse Dinge und da muss man jetzt politisch entscheiden, wollen wir das. Ja. Beim Thema Quantum sehe ich vielleicht ein höheres Potenzial dahingehend, dass wir hier wirklich was haben, wo wir auch noch das Apple sein können, ja? Oder der Erste weltweit sein können, die gewisse Dinge umsetzen. Ja? Es gibt halt noch nicht den Quantencomputer, der uns jetzt diese Versprechungen einlöst, auf die wir alle warten. Und der kann eben auch aus Europa kommen, der kann aus München kommen, der kann aus Wien kommen. Ja. Das sind Dinge, wo man auch wieder überlegen, wenn wir jetzt uns gut aufstellen müssen, dann müssen wir halt hier entsprechend investieren in Forschung, in Innovation, in Lehre, in die Ausbildung. Wir brauchen die jungen Leute. Aber das ist etwas, das müssen wir uns als Gesellschaft entsprechend überlegen. Ja.
Also das heißt, dass dein Appell, wenn ich das richtig verstehe, in die Richtung geht, wir brauchen Investitionen, wir brauchen letztlich mutige Entscheidungen, Geld in die Hand zu nehmen. Und bei KI ist es so, dass wir das Spiel eigentlich schon verloren haben, was die Entwicklung betrifft. Und bei Quanten spielen wir noch mit. Kann man das so sagen?
So würde ich es nicht sagen. Ich meine, was wir bei KI sicher noch machen müssen, ist das, wo setzen wir sein, wie setzen wir sein und was können wir damit tun. Und da gibt es viele großartige Ideen in Europa, die wir umsetzen müssen. Ja, und da müssen wir uns überlegen, wie wollen wir das jetzt umsetzen? Da brauchen wir auch genug finanzielle Mittel. Mhm. Ja. Aber jetzt eine neue KI zu erfinden, ja. Ich meine, okay, es gibt natürlich die nächsten Stufen oder sowas, aber es gibt ja auch genug europäische KI-Entwicklungen. Wir haben zuerst über Stable Diffusion gesprochen. Ne? Ja. Das ist etwas, ja, aus Europa, ja, das muss rein.
Aber das Hauptproblem, also so war die Frage auch gemeint eigentlich, das Hauptproblem, das halt da regelmäßig auftaucht, ist, dass man angeblich ziemlich viele Daten braucht, um KI zu entwickeln und das mit den ziemlich vielen Daten ist in Europa regelmäßig ein Problem. Ne? Und ich sehe jetzt nicht so ganz, wo diese ziemlich vielen Daten in Europa herkommen sollen, aber vielleicht siehst du das, oder?
Naja, ein Beispiel, wir haben ein Projekt, das nennt sich Open Web Search. Ja? Und dieses Open Web Search versucht jetzt tatsächlich, jetzt nicht einen Konkurrenten zu Google aufzubauen, sondern zu überlegen, wie könnte denn ein Webindex ausschauen, mit dem wir solche Daten prinzipiell datenschutzkonform praktisch erzeugen können, die wir dann auch nutzen können für solche Dinge. Ja. Aber das Open Web Search Projekt ist ein kleines Forschungsprojekt. Ja. Das bräuchte natürlich jetzt, weiß ich nicht, wieder eine Investition, wo man sagt, ja, da nehmen wir jetzt einmal 300 Millionen Euro in die Hand, um eine Zahl zu sagen. Ja. Ja, da wird wieder diskutiert und vielleicht müssten wir einfach wieder schneller sein und uns entscheiden, machen wir jetzt. Ja. Aber das sind, ich glaube, es gibt Ansätze, aber wie gesagt, mein Appell ist eher, finden wir schneller mal politische Entscheidungen, machen wir das. Ja. Da muss ich halt wieder sagen, in Bayern habe ich halt schon das Gefühl, dass man sehr oft Dinge wirklich auch mal schnell umsetzt, weil man sagt, okay,
das machen wir.
Da machen wir politische, machen wir, genau.
Gut, Dankeschön. War ein großer und empathischer und emphatischer Appell für eine mutige Forschungspolitik und eine mutige IT-Politik auch auf einer regionalen Ebene, nicht? So kann man das so sagen?
Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo ich sage, ich meine, die Digitalisierung geht nicht weg, ja, sondern wir müssen jetzt überlegen, wollen wir es oder wollen wir es nicht? Und das wollen wir es nicht, kommt eigentlich in Frage, außer wir wollen wieder zurück in die Höhle und mit Steinen Feuer machen. Ne? Und
Vielen Dank. Dankeschön.
Ich danke dir.
Danke.